Herr Jesus, dir sei alle Ehre. Und je größer du wirst, desto kleiner werden wir. Lass uns das immer bewusst sein, dass du unser Leben ordnest, dass du alles bist, was wir brauchen, so wie wir es eben im Lied gehört haben. Nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du, singen wir in einem anderen Lied. Und das lass uns immer wieder bewusst sein. Wir danken dir, dass wir wissen dürfen, du hast unser Leben in der Hand, du führst es nach deinem Rat und du bringst es auch zum Ziel. Und so wollen wir auch in diesem Gottesdienst auf deine Liebe hoffen und wissen, dass du mit uns bist, dass du unsere Ohren und unsere Herzen für dein Wort auftust und dir den Samuel anbefehlen, dass er das rechte Reden bekommt. Und du kennst auch jeden, der hierher gekommen ist und weißt um seine Sorgen und um seine Schwierigkeiten, das, was ihn bewegt. Und so kannst du auch mit jedem sein und ihm das sagen, was er braucht. Als Wegweisung, als Trost, als Hilfe. Sei auch bei denen, die zu Hause sind, zu Hause an denen, an den Bildschirmen, an den Smartphones, an den Telefonen und diese Gottesdienst miterleben, die nicht mehr kommen können, die zu krank sind. Wir wollen sie dir alle anbefehlen, dass du ihnen nahe bist und sie stärkst. Und so wissen wir, dass du jetzt mitten unter uns bist und uns segnen willst. Und dafür danken wir dir. Amen.
Heiliger Vater, wir danken dir für dein Wort, das du uns gegeben hast, in unserer Sprache. Wir dürfen es verstehen und wir beten um die Fülle deines Heiligen Geistes, dass wir es richtig verstehen und auch anwenden in unserem Leben. Segne du das Reden, das Hören, das Verstehen und auch die Anwendung. Amen. Der ein oder andere Unternehmer ist hier im Raum. Was ist wichtig, wenn ich jemanden einstelle? Wonach guckt ihr, Roland und Günther? Bitte? Er ist qualifiziert, klar, fähig, richtig. Also er muss einen LKW fahren können, in deinem Fall. Was sind noch wichtige Kriterien?
Passt er menschlich?
Passt er, genau. Passt er menschlich in das Unternehmen hinein, ist auch wichtig, ja.
Zuverlässig.
Zuverlässig, genau. Also der muss ja dann, wenn der Truck um Montagmorgen um 7 Uhr starten soll, dann muss der nicht erst um 7:30 da sein, der muss zuverlässig sein. Treu. Es geht heute einerseits natürlich um das Thema Hochmut, Demut, aber im Detail der vorbildliche Diener Gottes habe ich diese Botschaft überschrieben, der vorbildliche Diener Gottes. Paulus befindet sich auf seiner dritten Missionsreise, als er den ersten Korintherbrief schreibt. Er hält sich momentan in Ephesus auf. Im Jahr 55 nach Jesus Christus und er bekommt Besuch aus der Gemeinde in Korinth und erfährt so von den ein oder anderen Schwierigkeiten und Missständen in der Gemeinde, die er selber auf der zweiten Missionsreise gegründet hat. Und natürlich ist er als geistlicher Vater besorgt um seine Gemeinde und er möchte diese Missstände jetzt ausräumen, darum schreibt er den Korintherbrief. Und in den ersten 4 Kapiteln geht es ihm hauptsächlich darum, Spaltungen und Parteiungen, wo sich Gruppen Menschen angeschlossen haben, die gesagt haben, ich favorisiere den Petrus, ich favorisiere den Paulus, ich favorisiere Apollos und was Petrus sagt, finde ich nicht so gut, ich halte mich zu dem, was Apollos sagt oder ich glaube nur an Jesus Christus, ich brauche gar keinen mehr, der mir irgendwie was vormacht. Diese Spaltungen auszuräumen, da die Wogen zu glätten, damit befasst sich der Apostel Paulus in den ersten 4 Kapiteln, die wir heute, so Gott will, abschließen. Und ich lese 1. Korinther 4, die Verse 1 bis 21. 1. Korinther 4, die Verse 1, Vers 21. Dafür halte man uns für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass einer treu erfunden werde. Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde. Ich beurteile mich aber auch selbst nicht. Denn ich bin mir selbst nicht bewusst, aber auch dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Der mich aber beurteilt, ist der Herr. So verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen wird und die Absichten der Herzen offenbaren wird. Und dann wird einem jedem sein Lob werden von Gott. Dies aber, Brüder, habe ich auf mich und Apollos bezogen, um euretwillen, damit ihr an uns lernt, nicht über das hinauszudenken, was geschrieben ist, damit ihr euch nicht aufbläht für den einen gegen den anderen. Denn wer gibt dir einen Vorrang? Was aber hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber auch empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Schon seid ihr satt, schon seid ihr reich geworden, ihr seid ohne uns zur Herrschaft gekommen. O, dass ihr doch wirklich zur Herrschaft gekommen wäret, damit auch wir mit euch herrschen könnten. Denn mir scheint, dass Gott uns, die Apostel, als die Letzten hingestellt hat, wie zum Tod bestimmt. Denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als Menschen. Wir sind Narren um Christi willen, ihr aber seid klug in Christus. Wir schwach, ihr aber stark. Ihr geehrt, wir aber verachtet. Bis zur jetzigen Stunde leiden wir sowohl Hunger als Durst und sind nackt und werden mit Fäusten geschlagen und haben keine bestimmte Wohnung und mühen uns ab und arbeiten mit unseren eigenen Händen. Geschmäht segnen wir, verfolgt dulden wir, gelästert reden wir gut zu. Wie auskehricht der Welt sind wir geworden, ein Abschaum aller bis jetzt. Nicht um euch zu beschämen, schreibe ich dies, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Denn wenn ihr 10.000 Zuchtmeister in Christus hättet, so doch nicht viele Väter. Denn in Christus Jesus habe ich euch gezeugt durch das Evangelium. Ich bitte euch nun, seid meine Nachahmer. Deshalb habe ich euch Timotheus gesandt, der mein geliebtes und treues Kind im Herrn ist. Der wird euch erinnern an meine Wege in Christus, wie ich überall in jeder Gemeinde lehre. Einige aber sind aufgeblasen, als ob ich nicht zu euch kommen würde. Ich werde aber bald zu euch kommen, wenn der Herr will, und werde nicht das Wort, sondern die Kraft der Aufgeblasenen kennenlernen. Denn das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft. Was wollt ihr? Soll ich mit der Rute zu euch kommen? Oder in Liebe und im Geist der Sanftmut? Ich möchte mit euch 5 Punkte besprechen. Erster Punkt umfasst die ersten 5 Verse. Ein Diener in Gottes Augen ist zuverlässig. Ein Diener oder auch Verwalter ist zuverlässig in Gottes Augen, Punkt 1. Der zweite Punkt, ein Diener Gottes ist demütig und nicht überheblich. Wir würden heute sagen, er bleibt auf dem Teppich, um es salopp auszudrücken. Das sind die Verse 6 bis 8, also er ist demütig und nicht überheblich. Punkt 3, ein Diener Gottes muss mit Widerstand und auch Unannehmlichkeiten rechnen, die Verse 9 bis 13, also es kommt zu Widerstand. Ein Diener Gottes ist Vorbild in Lehre und im Leben, ist der vierte Punkt, die Verse 14 bis 17. Und der fünfte Punkt, ein Diener Gottes weist andere angemessen zurecht. Oder er liest ihnen die Leviten in angemessener Form. Das ist der fünfte Punkt, er weist andere angemessen zurecht. Ihr merkt, wir haben viel vor. Punkt 1, ein Diener Gottes ist zuverlässig in Gottes Augen. Paulus schreibt in Vers 1, dafür halte man uns, oder die gute Nachricht drückt es so aus, ihr seht also, wie ihr von uns denken müsst, für Diener Christi halte man uns. Ein Diener, das Wort hier bedeutet ein Untergebener oder auch ein Bediensteter, das ist ein untergeordneter Angestellter. Der hat einen Chef und der Chef sagt ihm, was zu tun ist. Wenn der Chef sagt, fahr los, dann fährt er los, bleib hier, dann bleibt er hier. Und genauso sieht sich Paulus. Er ist ein Diener, ein Untergebener Christi und ein Verwalter, ein Haushalter, ist jemand, der die Belange eines Haushalters oder auch Besitzers regelt. Im Englischen würde man sagen ein Steward. Also Paulus ist ein Steward der Geheimnisse Gottes. Die Geheimnisse Gottes ist das Evangelium, was im Alten Testament verborgen geblieben ist, aber sich natürlich seit 1. Mose 3 ankündigt, da wird jemand kommen, der wird dem Teufel den Kopf zertreten und dann immer weiter entfaltet wird, bis es dann in Jesus Christus offenbar wird. Und Paulus gibt diese Geheimnisse Gottes als Verwalter und Diener Christi weiter an die Gemeinden und an die Heiden. Und er ist zuverlässig. Er schreibt in Vers 2, übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass einer treu befunden wird. Hier steht das griechische Wörtchen pistos. Pistos bedeutet auch Glauben oder hat mit Vertrauen zu tun. Also einer, der treu ist, der ist zuverlässig, der ist glaubwürdig. Wir haben in der Einleitung schon ein Beispiel gebracht, jemand, der zuverlässig, der, wir würden natürlich die Pünktlichkeit hier in unseren Breitengraden sehr hoch hängen, der sein Wort hält und der das Vertrauen nicht enttäuscht. Wir kennen das wunderbare Beispiel des Josef aus dem Alten Testament, der, obwohl er im Ausland gewesen ist beim Potiphar, trotzdem immer treu seine Aufgaben erledigt hat, zuverlässig war. Und dann ist er ins Gefängnis gekommen, ungerechterweise, und auch dort hat er sich nicht beschwert und hat einen auf Rebellen gemacht, sondern er war treu und zuverlässig, weil wir immer auch lesen, der Herr war mit ihm. Jesus erzählt ein Gleichnis in Lukas 19, wo jeder einen Pfund bekommt, also jeder bekommt einen Betrag Geld, und es gibt dann 10 Knechte, die unterschiedlich treu damit handeln. Die ersten sind sehr treu und sie vermehren diese Gaben, dieses Pfund, was Jesus ihnen gibt, der Herr. Und der andere geht ganz untreu damit um, er vergräbt es einfach. Gott möchte, dass wir treu sind. Die Aufgaben, die Gott mir gibt, die möchte ich mit Gottes Hilfe treu erledigen. Und nicht nur in der Gemeinde, nicht nur, wenn ich predige oder Sonntagsschule mache, auch im Alltag, dort, wo Gott mich hingestellt hat. Als Hausfrau, als Tochter oder Sohn, als Eltern, in meinem Job. Deswegen schreibt Paulus an die Kolosser in Kolosser 3, Vers 17, dass alles, was sie tun im Wort oder Werk, sie tun im Namen Jesu. Und wir merken hier schon, dass das Wort und das Leben übereinstimmen müssen. Gott möchte, dass wir zuverlässig und treu unsere Aufgaben erledigen. Ob das jetzt der Haushalt ist oder ob das eine Predigtvorbereitung ist, ob das die Gartenarbeit ist oder ob das ein Diakonenjob in der Gemeinde ist, das, was Gott mir gibt, möchte er, dass ich zuverlässig mache. Denn Gott wird mich irgendwann beurteilen. Und das ist auch dem Paulus wichtig. Ihm ist es wichtig, wie Gott ihn sieht. Und deswegen sollte auch unsere erste Frage immer sein, was denkt Gott über mein Verhalten? Wie sieht Gott mich? Wie würde Gott mein Verhalten beschreiben? Deswegen schreibt er in den Versen 3 und 4, ich lese mal aus der Guten Nachricht Übersetzung, aber für mich zählt dabei nicht, wie ich von euch oder von irgendeinem menschlichen Gericht beurteilt werde, auch ich selbst maße mir kein Urteil an. Mein Gewissen ist zwar rein, aber damit bin ich noch nicht freigesprochen oder gerechtfertigt, kann man auch sagen. Gerechtfertigt heißt, Gott ist zufrieden mit mir. Gerecht gesprochen heißt, Gott schaut mich mit zufriedenen Augen an. Er freut sich, wenn er mich sieht. Mein Gewissen ist zwar rein, aber damit bin ich noch nicht freigesprochen, denn mein Richter ist der Herr. Also es zählt nicht primär, was andere über mich denken, wie andere mich sehen, sondern immer erst die Frage, und die sollten wir uns bei allem, was wir tun, stellen, wie sieht Gott mich? Wenn ich meinen Haushalt erledige, mache ich es mit Freude und zu Ehren Gottes? Mache ich es gut und zuverlässig? Meine Arbeit, dort, wo ich angestellt bin, mache ich es gut und zuverlässig? Oder nur, wenn der Chef guckt, dann tun wir mal wieder so, als ob wir arbeiten und ansonsten machen wir Kaffeepause. Natürlich kann man auch Kaffeepause machen. Aber das, was wir machen, sollen wir gut und zuverlässig machen, immer mit dem ersten Gedanken, wie sieht Gott mich? Es zählt, wie Gott mich sieht. Und das hilft dann auch, nicht mehr so viel Wert auf die Meinung von Menschen zu legen. Ihr kennt vielleicht den Gedanken, was denken die anderen über mich? Wie sehen mich die anderen? Der große Prediger Spurgeon, der hatte auch diese Gedanken und er hat einen wunderbaren Satz gesagt: Es gibt keine so treffliche Kur gegen die Menschenfurcht, also gegen diesen Gedanken, das kann ja blockieren, wie sehen mich die anderen? Es gibt keine so treffliche Kur gegen die Menschenfurcht wie die Gottesfurcht. Also wenn ich immer frage, wie sieht Gott mich und ich dann Frieden habe, dann muss ich mich gar nicht so sehr darum kümmern, wie sehen mich meine Nachbarn, wie sieht mich der oder diejenige in der Gemeinde. Wenn ich das immer wieder anhand der Bibel, das ist ganz, ganz wichtig, das sehen wir gleich, prüfe, wie Gott mich sieht und wenn Gott zufrieden mit mir ist, dann kann mir das auch eine Menge Menschenfurcht nehmen. Wie kann ich erkennen, wie Gott mich sieht? Anhand der Bibel. Hebräer 4, Vers 12 und 13, da steht: Das Wort Gottes ist lebendig, es ist eine wirkende Macht. Es ist schärfer als das schärfste beidseitig geschliffene Schwert. So wie ein Schwert tief einschneidet, die Gelenke durchtrennt und das Mark der Knochen freilegt, so dringt das Wort Gottes ins Innerste von Seele und Geist. Also es dringt in mich hinein. Es deckt die geheimen Wünsche und Gedanken des Menschenherzens auf und hält über sie Gericht. Also wenn ich mich prüfen möchte, wie Gott mich sieht, dann anhand des Wortes Gottes. Dass ich das, was ich, meine Motivationen, das, was ich für Absichten habe und auch das, was ich tue, wenn das mit dem Wort Gottes übereinstimmt, dann bin ich auf der richtigen Seite. Es gibt niemand, Hebräer 4, Vers 13, dessen Inneres vor Gott verborgen wäre. Alles liegt nackt und bloß vor den Augen dessen da, dem wir Rechenschaft schuldig sind. Gott kennt uns sowieso durch und durch. Und es ist immer wieder gut, wenn ich mich seiner Prüfung unterziehe durch sein Wort. Und wenn ich mit Gott im Reinen bin, dann muss ich mich auch vor dem Urteil der Menschen nicht mehr fürchten. Dann darf ich weiter lernen, Menschen nicht vorzuverurteilen bzw. zu richten. Paulus schreibt in Vers 5, so verurteilt nichts vor der Zeit, also vor Verurteilen, verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt. Jesus Christus ermahnt uns in seiner Regierungserklärung in der Bergpredigt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Es ist nicht meine Aufgabe, andere zu verurteilen. Da sind wir ja gerne dabei. Das passiert auch ganz schnell. Dann geht, wenn wir jemanden sehen, die Schublade auf. Da ist derjenige drin und die Schublade geht zu. Vielleicht bestätigt er das auch noch teilweise durch sein Verhalten, aber es ist ganz schwer, dass derjenige dann aus dieser Schublade rauskommt. Aber wir dürfen immer wieder lernen, Menschen nicht vorzuverurteilen, Menschen nicht zu richten. Es ist nicht unsere Aufgabe, es ist die Aufgabe Jesu, sein Urteil zu sprechen über das Verhalten und den Dienst des anderen. Vers 5b, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbaren wird, und dann wird jedem sein Lob werden von Gott. Lob kann man auch als Beifall oder mit Beifall übersetzen, Anerkennung oder auch Bejahung Gottes. Also wir erinnern uns, wir werden nicht mehr verdammt, wir sind gerettet in Jesus Christus, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, so ist denn nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, Römer 8, Vers 1. Aber wir müssen uns trotzdem rechtfertigen vor Jesus Christus in 2. Korinther 10, Vers 5. Ich lese mal aus der Hoffnung für alle. Denn einmal werden wir uns alle vor Christus als unserem Richter verantworten müssen. Dann wird jeder das bekommen, was er für sein Tun auf dieser Erde verdient hat. Mag es gut oder schlecht gewesen sein. Also ich muss mich verantworten darüber, wie ich mein Leben gelebt habe vor Jesus Christus. Er ist mein Richter. Geschwister, Vers 6, wenn ich jetzt so viel und immer neuen Vergleichen von mir und Apollos gesprochen habe, geschah das in eurem Interesse. An unserem Beispiel wollte ich euch zeigen, was es bedeutet, die Grenzen nicht zu überschreiten, die uns durch die Schrift gesetzt sind. Keiner von euch darf den einen von uns auf Kosten des anderen hervorheben und sich damit auch noch wichtig machen. Das bringt uns zum zweiten Punkt. Ein Diener Gottes ist demütig und nicht überheblich oder wie wir gesagt haben, er bleibt auf dem Teppich. Paulus stellt hier Apollos und auch sich selbst als Vorbilder für Leiterschaft hin, die auf der einen Seite natürlich Vollmacht haben, das sehen wir nachher in Vers 20, aber inwieweit haben sie Vollmacht? Vollmacht bezogen nur auf das Wort Gottes und nicht über das Wort Gottes hinausgehend, die Grenzen nicht zu überschreiten, die uns durch die Schrift gesetzt sind, so wie es die neue Genfer Übersetzung wiedergibt. Das ist ganz, ganz wichtig. Beide, sowohl Apollos und auch Paulus, unterstehen Jesus Christus und seinem Wort. Wir unterstehen Jesus Christus und seinem Wort. Und auch Autorität in der Gemeinde und auch in der Familie und irgendeine Autorität wird nur und darf nur durch das Wort Gottes ausgeübt werden. Wenn wir in das Leben eines anderen hineinsprechen, dann nur durch das Wort Gottes. Nicht, weil ich denke, du könntest in deinem Leben mal ein bisschen etwas anderes machen. Ich muss es mit der Bibel begründen. Autorität beruht immer auf dem Wort Gottes. Und Paulus möchte, dass die Korinther an Apollos und auch an ihm ihre demütige Haltung erkennen, weil sie eben Jesus Christus und seinem Wort unterstehen und von diesen beiden, von Apollos und von Paulus lernen. Deswegen schreibt er, damit ihr an uns lernt, demütig zu sein. Und die Demut war gerade für die Griechen, wir befinden uns ja in Korinth in Griechenland, eine eher verachtenswerte und auch sklavischer Charakterzug, ein Zeichen der Schwäche. Die hatten es nicht so mit der Demut. Und deswegen macht Paulus den Korinthern durch drei rhetorische Fragen deutlich. Die Korinther haben sich ja immer wieder gefreut, auch die Griechen, wenn es mit Rhetorik so richtig zur Sache ging und auch Stilmittel. Paulus macht ihnen unterschwellig deutlich, das, was ihr so verlangt, das kann ich auch. Wollt ihr Rhetorik? Jetzt kommt Rhetorik. Wollt ihr Ironie? Kommt auch gleich. Jetzt kommen drei rhetorische Fragen, damit die Korinther lernen, demütig zu bleiben. In Vers 7. Was bringt dich überhaupt dazu, nach der neuen Genfer Übersetzung, so überheblich zu sein? Und der Luther sagt, wer gibt dir einen Vorrang? Also warum vergleichst du dich mit anderen und kommst dann zu dem Schluss, dass du besser bist oder mehr wert bist als jemand anderes? Die Antwort auf eine rhetorische Frage ist immer klar, nichts gibt dir einen Vorrang. Und dann dürfen wir uns demütig daran erinnern, dass wir alle begnadete Sünder sind. Und dass unsere Gaben, unsere Begabungen und Fähigkeiten auch von Gott sind. Die zweite Frage, ist nicht alles, was du hast, ein Geschenk Gottes? Ja, natürlich. Meine Errettung, meine Begabung, meine Fähigkeiten, das, was ich habe, das, was ich bin, ist einfach nur Gnade Gottes, es ist ein Geschenk Gottes. Und drittens, wenn es dir aber geschenkt wurde, warum prahlst du dann damit, als hättest du es dir selbst zu verdanken? Also keiner hat einen Grund, sich hervorzutun oder über andere zu richten. Nach der Rhetorik kommt in Vers 8 jetzt die Ironie. Und Paulus wiederholt hier eventuell ein paar Aussagen der Korinther, die sie vielleicht selber getätigt haben, man ist sich da nicht ganz sicher. Schon seid ihr satt, sagen die Korinther. Ja, wir haben alle Gaben und brauchen keinen Paulus und Apollos mehr. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir sind die perfekte Gemeinde. Schon seid ihr reich geworden. Und Paulus bestätigt das ja in seiner Einleitung, dass sie reich sind. Ja, aber sie übertreiben es damit. Sie schreiben sich den Reichtum selber zu. Ihr seid ohne uns zur Herrschaft gekommen. Sie sagen, sie sind nicht mehr abhängig von irgendeinem, weder von Paulus, noch von Kephas, noch von Apollos. Und sie vergessen dabei, dass sie eigentlich dem Paulus und dem Apollos und auch dem Kephas sehr, sehr dankbar sein müssten, dadurch, dass sie durch sie zum Glauben gekommen sind. Die Korinther litten also wegen ihres Hochmuts an Realitätsverlust, wie die Gemeinde in Laodicea. Was dachte die Gemeinde in Laodicea? Sie dachte, sie wäre reich. Aber Jesus Christus rügt diese Gemeinde. Wir lesen die Verse in Offenbarung 3, Vers 17 und 18. Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts und nicht weißt, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist, rate ich dir, von mir feuergeläutertes Gold zu kaufen, damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du siehst. Also die Gemeinde in Laodicea dachte ähnlich wie die Gemeinde in Korinth, dass sie alles hätte, dass sie reich ist, aber Jesus trifft ein zerschmetterndes Urteil über die Gemeinde in Laodicea. Und auch Paulus beschreibt die Realität in Korinth wie folgt, in Vers 8b, O, dass ihr doch wirklich zur Herrschaft gekommen wäret, damit ihr auch herrschen könntet. Das ist hier Konjunktiv. Konjunktiv beschreibt immer eine Situation, die nicht real ist, die sein könnte, aber nicht ist. Sie sind eben noch nicht zur Herrschaft gekommen. Und er macht den Korinthern deutlich, dass der Weg zum Herrschen nur über eine hingebungsvolle und demütige Nachfolge Jesu führt. Und Nachfolge bedeutet eben oft Opfer und Leidensbereitschaft. Das war damals für die Jünger schon schwierig. Die Jünger haben sich mit Jesus Gedanken gemacht, Jesus, wir sind hier schon ein bisschen mit dir unterwegs und du sprichst so oft vom Reich Gottes. Was springt denn für mich dabei raus? Welchen Ministerposten hast du denn für mich? Und Jesus muss sie immer wieder auf den Teppich holen. Leute, wenn ihr mir nachfolgt, müsst ihr alles aufgeben und bereit sein zu leiden. Also herrschen ohne zu leiden ist nicht möglich. Das bringt uns zum dritten Punkt. Ein Diener muss mit Widerstand und Unannehmlichkeiten rechnen. Vers 9, denn mir scheint, dass Gott uns, die Apostel, als die Letzten hingestellt hat, wie zum Tod bestimmt. Denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als auch Menschen. Wir sind Narren, im Englischen kann man Fools übersetzen, das heißt, oder dann würden wir sagen Idioten, Narren um Christi willen, ihr aber seid klug in Christus, wir schwach, ihr aber stark, ihr geehrt, wir aber verachtet. Bis zur jetzigen Stunde leiden wir sowohl Hunger als auch Durst, sind nackt und werden mit Fäusten geschlagen und haben keine bestimmte Wohnung und mühen uns ab und arbeiten mit unseren eigenen Händen. Paulus beschreibt hier unter anderem ganz kurz seine eigenen Entbehrungen und das Opfer, was er bringen muss für sein Apostelamt. Und im Gegensatz, er stellt die Korinther immer dagegen, sie wollen groß sein, sie wollen herrschen, aber ohne zu leiden. Und Jesus hat damals bei der Berufung des Paulus in Apostelgeschichte 9, Vers 15 schon deutlich gemacht, dass er viel leiden muss. Natürlich ist er einer der herausragendsten Personen der Kirchengeschichte, der Apostel Paulus, der Christenheit, aber er musste auch seine Opfer bringen. Apostelgeschichte 9, Vers 15 und 16. Der Herr sprach zu ihm, also zu Paulus, geh hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als Könige und Söhne Israels. Also ein großer Auftrag. Denn ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muss. Also mit dem großen Auftrag auch eine große Leidensbereitschaft, die er mitbringen muss. Und Paulus hat gemerkt, dass viele Anstoß nehmen an seinem Evangelium. Deswegen schreibt er auch in unserem Brief in 1. Korinther 1, Vers 23, den Juden ist es ein Ärgernis. Und er hat immer wieder erlebt, wie sein eigenes Volk, und das hat ihm das Herz bluten lassen, Jesus Christus, der ja selbst Jude ist, abgelehnt hat. Er hat den Widerstand aus seiner eigenen Nation gemerkt. Den anderen Nationen ist Jesus Christus eine Torheit, so nach dem Motto, ein Gott erniedrigt sich nicht. Der Mensch braucht keine Erlösung, da er selbst gut ist. Und auch Jesus Christus hat damals seinen Jüngern deutlich gemacht, dass es immer wieder auch gezielt Widerstand geben wird. Und Paulus macht später im 2. Korintherbrief deutlich, wie viel Verfolgung er um Jesu Willen erlitten hat. Und auch wir dürfen, und das macht Paulus auch dem Timotheus klar im 2. Timotheusbrief, wir dürfen und müssen mit Widerstand rechnen. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann werden nicht alle Beifall klatschen. Alle, die gottesfürchtig leben wollen, 2. Timotheus 3, Vers 12, in Christus Jesus werden Verfolgung leiden. also mit Widerstand rechnen müssen. Aber das soll nicht entmutigen, sondern Jesus Christus sagt in Matthäus 5, Vers 10, dann dürfen wir uns darüber freuen, weil wir wissen, wir sind auf dem richtigen Weg. Gott ist zufrieden mit uns. Und deswegen ist Paulus hier ein Vorbild in Sachen Hingabe und auch in Sachen Feindesliebe, so wie Jesus es angekündigt hat. Also wenn ihr geschmäht werdet, dann segnet. Wenn ihr verfolgt werdet, dann duldet. Wenn ihr gelästert werdet, dann redet gut zu. Und genau das beschreibt Paulus in den Versen 12 und 13. Geschmäht segnen wir, verfolgt dulden wir, gelästert reden wir gut zu. Wie Unrat der Welt sind wir geworden, ein Abschaum aller bis jetzt. Also er macht deutlich, dass das Leben eines Apostels nicht nur mit Macht und Vollmacht und super Predigten zu tun hat, sondern dass es eine große Leidensbereitschaft mit sich bringt, die immer wieder sehr, sehr demütig hält. Ein vierter Punkt. Ein Diener Gottes ist Vorbild in Leben und in der Lehre. In Vers 14 schreibt Paulus, nicht um euch zu beschämen, schreibe ich dies, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Und wir merken hier, es ist nicht einfach eine kalte theologische Abhandlung, die Paulus hier tätigt, sondern ihm liegen die Korinther wirklich am Herzen. Deswegen nennt er sie meine geliebten Kinder. Denn wenn ihr 10.000 Erzieher hättet, in Vers 15, so doch nicht viele Väter, denn in Christus Jesus habe ich euch gezeugt durch das Evangelium. Und Paulus macht ihnen wieder deutlich, dass er ihr geistlicher Vater ist und daher bittet er sie, ich bitte euch oder ich ermahne euch, hier steht Parakaleo, seid meine Nachahmer, nehmt mich zum Vorbild. Und das ist schon ein starker Satz, den Paulus hier tätigt. Ich weiß nicht, wer von euch sich hier hinstellen würde und sagt, Leute, nehmt mich zum Vorbild. Ich habe den Mut noch nicht. Aber Paulus sagt, nehmt mich zum Vorbild. Seid meine Nachahmer. Und welche Voraussetzungen müssen denn erfüllt sein für ein vorbildliches Leben? Das beschreibt er in Vers 17. Deshalb habe ich Timotheus gesandt, der mein geliebtes und treues Kind im Herrn ist, also Timotheus in Klammern ist so ein treuer Mitarbeiter, der wird euch erinnern an meine Wege in Christus, wie ich überall in jeder Gemeinde lehre. Also einmal an die Wege, so wie er sich verhält in Jesus Christus und wie er lehrt. Also Lehre und Leben müssen übereinstimmen. Nicht, dass es heißt, Leute, macht das, was ich sage, aber nicht das, was ich tue. In der Theorie sind wir oft schnell dabei, haben gute Ratschläge, aber in der Praxis bei uns sieht es oft anders aus. Deswegen kann ich mich auch nicht hier hinstellen und sagen, Leute, seid meine Nachahmer oder nehmt mich zum Vorbild, so wie der Apostel Paulus das getan hat. Aber wir sind Vorbilder. So oder so. Wir sind Vorbilder in unseren Familien, für unsere Kinder und auch für unsere Enkelkinder und für die Kinder. Die Eltern bleiben ewig Vorbilder. Man denkt immer, was hätte meine Mutter gedacht, was hätte mein Vater gedacht, auch wenn man schon längst aus dem Haus ist. Wie handeln sie auch später, wenn man nicht mehr zu Hause wohnt? Also wenn ihr Eltern seid, wenn ihr Kinder habt und auch Enkelkinder habt, ihr seid automatisch Vorbilder. Die Frage ist nur, wie bin ich Vorbild? Ein gutes oder ein schlechtes Vorbild? Wo predige ich vielleicht Wasser und trinke heimlich Wein? Das passt dann nicht zusammen, das ist nicht integer. Und deswegen gibt Paulus dem Timotheus in 1. Timotheus 4, Vers 16 auch einen Tipp, hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Also wie gesagt, erst auf das Leben und natürlich dann auch auf die Lehre, weil Timotheus ja auch ein Lehrer war, ein Prediger. Und gerade die in der Verkündigung tätig sind, die dürfen sich immer wieder hinterfragen, wie sieht es aus in meinem Leben? Stimmt das überein mit dem, was ich predige? Und da merke ich ganz, ganz oft, und das ist eine wirklich innere Zerrissenheit, das, was ich predige, da muss ich immer wieder Buße tun und das hält mich dann auch demütig, wenn ich über Ehe und Erziehung und andere Dinge predige, dass das oft nicht der Fall ist. Und da muss ich zurückkommen zu Jesus Christus und um Vergebung bitten. Hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre, sagt Paulus zu Timotheus. Kolosser 3, Vers 17 haben wir schon zitiert. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Und da ist jetzt keiner ausgeschlossen. Es geht hier nicht nur um die Prediger. Dann müssen wir uns alle immer wieder selber fragen, wie sieht es aus mit dem, was ich glaube, mit dem, was ich in der Theorie vielleicht auch verkündige oder auch vielleicht weitergeben möchte an meine Nachbarn oder die Menschen, die um mich herum sind. Und wie sieht das selber in meiner Praxis aus? Und das hält mich doch sehr, sehr demütig. Weil ich weiß, dass ich da auch meine Ecken und Kanten habe, meine Fehler habe und ich immer wieder zurückkommen muss zu Jesus und aus seiner Vergebung und aus seiner Gnade lebe. Paulus als geistlicher Vater und Vorbild im Glauben, der ist für die Korinther, der hat auch dann das Recht zu drohen. Das gibt ja auch dem Timotheus mit und das bringt uns zum fünften und letzten Punkt. Ein Diener Gottes weist andere angemessen zurecht. Wie gesagt, betont angemessen zurecht. An Timotheus schreibt Paulus, predige das Wort, stehe dazu, sei es zur Zeit oder zur Unzeit, weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Also auch der Timotheus soll das tun. Jesus schreibt an die Gemeinde in Laodicea in Vers 19, ich überführe und züchtige, also ich strafe alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und tue Buße. Also wir haben als Ziel, wenn wir ermahnen, wenn wir zurechtweisen, wie gesagt angemessen, immer die Herstellung des Bruders oder auch der Schwester. So wie Paulus das in Korinth hatte. Einige, Vers 18, sind aufgeblasen, als ob ich nicht zu euch kommen würde. Ich werde aber bald zu euch kommen, wenn der Herr will, und werde nicht das Wort, sondern die Kraft der Aufgeblasenen kennenlernen. Denn das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft. Also Paulus meint hier, obwohl hier Logos steht, nicht Jesus Christus, sondern die Beredsamkeit. Viele in Korinth haben viel geredet, aber da war wenig Kraft dahinter. Für Kraft steht hier Dynamis, das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Und wir wissen, in welcher Kraft Paulus unterwegs gewesen ist. Und das hat er auch immer wieder deutlich gemacht durch seine vollmächtige Predigt und auch durch die Wunder. Und er möchte jetzt mal die Kraft der anderen kennenlernen. Was wollt ihr? Soll ich mit der Rute zu euch kommen oder in Liebe und im Geist der Sanftmut? Ja, was wollt ihr? Wenn ich meine Jungs frage, soll ich euch strafen, ja oder nein? Die Rute, das ist jetzt hier nicht wortwörtlich gemeint, sondern eher im symbolischen Sinne. Das ist in der griechisch-römischen Kultur das Symbol für Bestrafung. Wenn ich jemanden frage, möchtest du bestraft werden? Ich denke, da sagt keiner freiwillig ja. Und Paulus stellt hier diese Frage, soll ich euch bestrafen oder soll ich lieber in Liebe und im Geist der Sanftmut kommen, um sie nochmal wach zu rütteln? Aber Paulus, er hat das Recht, die angemessenen erzieherischen Maßnahmen zu ergreifen. Und das sehen wir im nächsten Kapitel, welche angemessenen erzieherischen Maßnahmen er ergreifen wird in 1. Korinther 5. Das wird ganz, ganz spannend. Ich glaube, da sind die Brüder nächste Woche in der Wortbetrachtung dran, wie Paulus da dann mit einem umgeht, der so ein bisschen aus der Reihe tanzt, ein bisschen sehr doll aus der Reihe tanzt, aber er hat das Recht als geistlicher Vater, angemessene erzieherische Maßnahmen zu ergreifen. Wie gesagt, das Ziel ist immer die Wiederherstellung der Gemeinde, dass die Gemeinde auf einen guten Weg kommt oder wenn wir das auf unser Leben projizieren, die Wiederherstellung des Bruders oder auch der Schwester. Immer mit einer ganz, ganz großen Demut, so wie es Galater 6, Vers 1 beschreibt. Galater 6, Vers 1 sagt nämlich Folgendes. Brüder, die Schwestern können sich auch angesprochen fühlen. Wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und dabei gib Acht auf dich selbst, dass nicht auch du versucht wirst. Demut statt Hochmut. Oder der vorbildliche Diener Gottes. Ich fasse kurz zusammen. Ein Diener ist zuverlässig in Gottes Augen, weil er sich vor Gott rechtfertigen muss. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, ein Diener ist demütig und nicht überheblich. Er bleibt auf dem Teppich, weil er weiß, dass alles, was er ist und alles, was er hat, aus Gottes Hand kommt. Ein Diener muss aber auch mit Widerstand und Unannehmlichkeiten rechnen. Ein Diener ist, vierter Punkt, ist Vorbild in Leben und in der Lehre. Und ein Diener Gottes weist andere angemessen und in Liebe zurecht. Ich bete. Herr Jesus, danke für das Vorbild des Paulus, der ein treuer Diener gewesen ist, der aber auch wusste, wo er herkam und wusste, dass er aus der Gnade, aus der Vergebung lebt. Bitte hilf du uns, ganz demütig zu bleiben, weil wir auch nur gerechtfertigte Sünder sind. Hilf uns, demütig zu bleiben und nicht über andere zu erheben, sie vorzuverurteilen oder auch zu richten, immer mit dem Wissen, dass wir selber unsere Ecken und Kanten haben, mit denen wir zu kämpfen haben. Hilf uns, demütig zu bleiben, auch mit dem Wissen, dass wir mit Widerstand zu kämpfen haben, dass das Evangelium auf Widerstand trifft. Herr Jesus, bitte hilf uns, gerade in dieser Beziehung zu wachsen, dass sich nicht ein Hochmut einschleicht und wir uns über andere erheben müssten. Amen.